Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne weitermachen an unserem Thema Vergleich griechischer Philosophie im Fokus Aristoteles. Wobei, das ist so eines dieser Grundkonzepte überhaupt, das Seelenkonzept, was sich ja bei Plato sehr stark im Vordergrund ist, was sich dann also bei Aristoteles auch und was sich dann durch das ganze christliche Mittelalter bis zu uns heute eigentlich durchzieht. Diese fixe Idee, dass es da so eine Art Apparat gibt, den wir Seele nennen oder auf Griechisch Psyche. Sigmund Freud hat da so ein Bild gebracht von einem Dampfkessel, dass unten die Triebe sind, die sozusagen die Energie produzieren und so. Also auch so was Abgeschlossenes, so ein Kessel. Oder auch das Bild von einer Taube, die da irgendwie durch die Gegend fliegt nach dem Tod. Also da gibt es so verschiedene Bilder bei uns. Und wenn man das mit dem Buddhismus vergleicht, ist auffällig, dass eines der Hauptstatements des Buddhismus ist, dass es so etwas wie eine fixe Seele gar nicht gibt. Das ist so eine der Hauptaussagen. Und wenn man sich es genauer anschaut, nimmt es Bezug auf die Idee eines Prozesses. Das heißt, dass wir oder dass sämtliche Wahrnehmungen, alles, was wir wahrnehmen können, immer sich verändert und dadurch ein Prozess ist. Und es nichts Fixes bei diesem Prozess geben kann. Auch unser psychisches Erleben ist nichts anderes als ein Prozess, ohne irgendetwas, was irgendwie dahinter ist. Sondern es ist alles miteinander bedingt und entsteht durch die Bedingung davor, vergeht aber im nächsten Moment auch wieder, beziehungsweise ist dann die Bedingung für das nächste Phänomen. Und so ist es wirklich eine reine Prozesstheorie, müsste man sagen, von unserem psychischen Erleben. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als wie wir das bei den Griechen und dann bis zu heutigen Konzepten von Psyche oder Seele finden. Als etwas Abgeschlossenes, als etwas, Plato spricht von ewiger Seele, die sich dann wieder von dem Körper löst und irgendwie als Strafe von irgendwoher in den Körper hineinkam und dann irgendwie die Strafe hier im Körper ablästen muss und danach wieder irgendwo anders hin. Also ganz unterschiedliche Geschichten, ja, wie auch im Christentum. Wobei, da ist mir nicht so ganz klar, wo die Seele herkommt. Auf jeden Fall nach dem Tod löst sie sich vom Körper und geht auch irgendwo hin. Naja, also in meiner Wahrnehmung ist einer der großen Unterschiede zu der buddhistischen Wahrnehmung unseres psychischen Erlebens, dass es dort kein Konzept einer festen Seelenkerns oder Persönlichkeitskerns gibt, sondern es wird alles in Prozessen beschrieben. Und einer der wichtigsten Konzepte in Bezug auf diese Prozesse sind die Skandhas. Die haben auch für unseren Alltag eine wichtige Funktion. Mithilfe der Skandhas oder mithilfe des Modells der Skandhas können wir viel von unserer Erfahrung klarer sehen und auch wissen, wo wir eingreifen können, wo wir etwas verändern können. Und das nimmt so ein bisschen Bezug auf das Statement vom Klaus das letzte Mal mit Zeitungslesen und dass dann irgendwelche grauslichen Artikel drin sind und dass man dann sehr schnell die eigene Gelassenheit verliert. Das, glaube ich, ist ganz spannend, sich das in diesem Modell der Skandhas anzuschauen. Und die Skandhas sind, es gibt ja jetzt verschiedene Übersetzungen, aber ich bin nicht so ein Freund von Übersetzungen. Ich finde, es ist immer besser, wenn man die Originalbegriffe lässt und sich anschaut, in welchem Zusammenhang werden diese Begriffe wofür benutzt, als dass man irgendwie krampfhaft versucht, einen deutschen Begriff zu finden. Der bekannteste Übersetzung sind Anhäufungen, wobei es irgendwie, finde ich, in dem Modell wenig Sinn macht für mich, von Anhäufungen zu sprechen. Gemeint sind, es sind eigentlich unterschiedliche Erlebnisformen von psychischen Prozessen. Das heißt also, wenn man unser Erleben einordnet in 5 unterschiedliche Bereiche, dann sind diese 5 unterschiedlichen Bereiche die 5 Skandhas. Mehr an Erfahrung gibt es offensichtlich nicht. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Es beginnt also mit der ganzen gegenständlichen Welt. Alles, was man anfassen kann, ist das erste Skanda auf Pali Rupa. Eigentlich ist die wörtliche Übersetzung Form. Aber ich habe jetzt mal so einen Begriff aus der griechischen Philosophie genommen, weil ich finde, das passt auch sehr gut. Also ein Sachverhalt. Wobei wir uns jetzt nicht genauer anschauen, was damit gemeint ist. Aber eigentlich ist das jede Situation im Äußeren, mit der wir konfrontiert werden. Das ist mehr als nur Form. Aber natürlich werden diese äußeren Situationen mithilfe von Körpern hergestellt. Also in der gegenständlichen Welt. Aber ich würde auch sagen, es können natürlich auch Rupa im Geistigen auftauchen, also wenn irgendeine Erinnerung auftaucht, dann funktioniert dieser innere Prozess der psychischen Verarbeitung nämlich genauso. Hier in dem Modell ist es der Körper, sind es die anderen Körper, äußere Situationen und so. Im Pali-Kanon finden wir kein Ablaufmodell in dem Sinne mit den 5 Skandhas. Man findet das Ablaufmodell der bedingten Entstehung, was sehr ähnlich ist, wo es hier ein bisschen andere Begriffe teilweise benutzt werden. Die Skandhas als Ablaufmodell, wenn man das jetzt in Büchern nachverfolgen möchte, wer das als erster in meiner Wahrnehmung benutzt hat, dieses Modell ist Goenka. Goenka war ein Inder, der in der burmesischen Tradition Vipassana praktiziert hat und einer der bekanntesten Vipassana-Lehrer war, und zwar weltweit. Hat also in vielen Städten gibt es also Goenka, also Meditationsgruppen, die in der Tradition des Vipassana nach Goenka praktizieren. Und der hat dieses Skanda-Modell als ein Ablauf, also als ein Prozessmodell benutzt oder dargestellt. Und ich finde das für die Meditationspraxis extrem hilfreich und deswegen ist es spannend, das Modell zu benutzen. Dieser Ablauf geht so schnell, dass es im Alltag relativ schwierig ist, die einzelnen Punkte wahrzunehmen oder die einzelnen Schritte. Ein Faktor bei der Meditation ist, dass während der Meditation der Geist so klar wird und man innerlich ruhiger wird, um dann im Ablauf diese einzelnen Prozesse auch wirklich wahrnehmen zu können. Ja, also insofern ist es momentan vielleicht ein bisschen eher eine Theorie. In der Meditation, also in der Tradition von Goenka, versucht man wirklich, diese inneren psychischen Prozesse ganz genau zu untersuchen und dann kommt man zu diesem Modell. Wenn ein äußerer, also unsere Sinnesorgane, das wäre jetzt so im Modell der bedingten Entstehung, zusammentreffen mit irgendeinem Sinnesobjekt, ja, dann entsteht Wahrnehmung hier in dem Fall, Sanya auf Pali. Unser Geist fängt dann an, es irgendwie einzusortieren. Also einen inneren Begriff zu kreieren. Also wenn ich draußen ein Geräusch höre, das wäre Form, und dann kommt sofort so eine Assoziation, Auto. Was bei Goenka nicht erklärt wird, woher kommen diese Einteilungen? Psychologisch würde man sagen, das ist das, was wir durch Sozialisation gelernt haben. Also eine bestimmte Begrifflichkeit, also die Sprache mit ihren Begriffen zu bilden, um dann die Phänomene in diese Sprache hineinzupassen oder die Phänomene mit Hilfe der Sprache zu benennen. So. Und das ist in meinem Verständnis der Begriff der Wahrnehmung. Und gleichzeitig müsste man eigentlich sagen, ja, also im selben Augenblick, wo so ein Begriff ist, Auto, ist, weiß ich nicht, ob gleichzeitig in so einem Ablaufmodell passend ist, aber ich finde, das geht ganz schnell, die beiden Sachen gehören zusammen, passiert so eine spontane emotionale Reaktion, könnte man sagen. Das heißt, wir haben sofort so ein Gefühl von angenehm, unangenehm oder neutral. Das kommt auch total spontan. Das haben wir auch nicht unter Kontrolle. Ja, das passiert bei jedem. Im Buddhismus wird sogar gesagt, also auch bei Erleuchteten passiert das. Und dann, wenn dieser Prozess, ich sag mal, normal abläuft, also im Alltag, ist in der Regel, dass aus dieser Vedana, also aus dieser emotionalen oder gefühlsmäßigen Spontanreaktion, entstehen dann die Gefühle. Auf Pali Sankara, die deutsche Übersetzung, was total abstrakt übersetzt ist, also gestaltende Faktoren. Das meint aber das, was ich bis jetzt immer als Störgefühle genannt habe. Gier, Hass, Anhaften, Wut, Stumpfheit, Aufgeregtheit. Da gibt es 52 Faktoren, die damit eingepasst sind. Und es gibt aber auch positive Reaktionen. Die sind auch Teil dieser 52er-Liste. Mitgefühl, Gelassenheit, Metta, also allumfassendes Wohlwollen, Freude. Das entsteht auch aus dem Vedana. Normalerweise können wir alle diese Prozesse bewusst wahrnehmen und das ist die 5. Kategorie, das ist das Sinnesbewusstsein. Das heißt also all das, was da passiert, können wir ja während der Meditation wahrnehmen. Wo beginnt jetzt die meditative Schulung? Im Prinzip beginnt sie zwischen der automatischen, spontanen Reaktion der Vedana. Die tauchen einfach auf und dann können wir hier wir können diesen automatisierten Prozess unterbrechen, indem wir so etwas einschalten wie, ich nenne das jetzt einfach mal Bewertung. Also es ist ein Bewertungsprozess, der zwischen Vedana und den Geistesfaktoren stattfinden kann Und zwar, indem wir uns bewusst sind, aha, da ist jetzt die Reaktion angenehm. Und dann kommt so eine Bewertung. In der Bewertung kann drin sein, jetzt lasse ich das weitergehen und lasse das jetzt weiter als Gier oder so. Oder ich bewerte es, vorsichtig, könnte sich jetzt zu Gier entwickeln, also unterbreche ich diesen Prozess. Und um diesen Prozess zu unterbrechen, müssen wir so etwas wie bewerten, entscheiden, wie geht es weiter bei uns. Und normalerweise ist dieser Bewertungsschritt, diese Entscheidung nicht dabei, weil es automatisiert abläuft, entsprechend unserer Gewohnheitsmuster. In der meditativen Schulung ist eines der Hauptpunkte, also wirklich hier diesen Zwischenschritt einzulegen und dann wirklich selbst zu entscheiden, wie reagiere ich drauf. Bei dem Beispiel vom Klaus wäre also, wir lesen Zeitung, sehen irgendeinen grauslichen Artikel über Trump könnte wiedergewählt werden. Dann kommt die Wahrnehmung, okay, Trump, weiß ich, das ist dieser Irre da in Amerika. Und dann kommt die spontane Reaktion, also unangenehm. Und dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Entweder automatisiert, ich gerate in Panik, ich kriege Angst. Oder wenn ich ganz dumpf unterwegs bin, ist mir das eigentlich wurscht. Im Training gibt uns dieser Zwischenschritt, also zwischen Vedana und Sankhara, die Möglichkeit, also da zu entscheiden, okay, was ist jetzt eine heilsame Reaktion auf das, was davor automatisiert abgelaufen ist? Und da könnte dann eine Möglichkeit sein, okay, ich nehme das wahr und bleib gelassen. Oder ich nehme das wahr, sehe, dass es mich aufregt, aber ich gehe nicht in die Aufregung hinein, sondern ich nehme die Aufregung wahr, gut, und überleg dann, gut, wie gehe ich da am besten mit um? Also da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten und der entscheidende Punkt ist, diesen Automatismus zu unterbrechen. Dass wir einen Artikel lesen, gleich mal panisch werden und dann in dieser Panik untergehen. Um diesen psychischen Ablauf, so wie ein Großteil dessen, wie wir Welt erleben, zu beschreiben, braucht es keinen Begriff einer Seele. Also irgendwie eine Instanz in uns, die da irgendetwas macht, sondern eins folgt auf dem anderen und es gibt sehr wohl auch Möglichkeiten, das also da anders zu agieren, aber trotzdem brauchst du da niemanden, der da irgendwas mitmacht. Der entscheidende Punkt ist also diesen Automatismus an der Stelle. So, dann würde ich das erstmal so stehen lassen und gehen wir vielleicht in eine Diskussion, wie man am besten dann mit so einer Situation umgeht, weil das ist mir so vom letzten Mal noch nachgegangen. Obwohl ich es gehört habe, bin ich nicht drauf eingegangen und trotzdem hat es mich noch die Woche beschäftigt. Deswegen dachte ich mir, ist das ein Thema auch zum Diskutieren. Ich finde, das ist ein gutes Modell, um den Prozess zu verstehen. Und jetzt können wir inhaltlich schauen, wie man da reagieren kann. Danke.